Hallo zusammen, willkommen beim Podcast Future Skills by Twins for Change, der Podcast, der Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt für euch greifbar macht. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute dabei seid. Lernt gemeinsam mit uns, was ihr braucht, um die Zukunft positiv mitzugestalten. Heute sind Wilma und ich wieder zu zweit in der Moderation, wie tatsächlich in letzter Zeit so oft, denn zu zweit macht es uns einfach mehr Spaß. Ich sitze wie meistens in Genf und Wilma ist heute in Kapstadt, aus Kapstadt zugeschaltet. Deshalb, wir hoffen, die Audioqualität ist gut. Sie hat kein Podcast-Mikrofon, aber wir denken, das klappt so. Und unser Fokus ist heute, welche Future Skills besonders wichtig sind, im Speziellen für Männer. Und wie Männer mit diesen Skills zu einer regenerativeren Welt beitragen können. Und dafür haben wir euch heute einen sehr spannenden, inspirierenden Gast mitgebracht, Daniel Pau. Willkommen,
genau.
Daniel.
Willkommen, Daniel,
Hallo.
erstmal. Und Daniel ist tatsächlich Organisationspsychologe und Berater und auch Trainer. Er war viele Jahre bei SAP und ist auch als Gastdozent an Unis unterwegs und hat tatsächlich schon zwei Bücher veröffentlicht, wenn ich das richtig gesehen habe. New Work Man und vier sogar schon, Daniel. Okay, das musst du gleich mal noch näher erzählen, weil die zwei, die ich auf LinkedIn gesehen hatte, waren New Work Man und Beziehungsgestaltung und interkulturellen Coaching. Wusste ich gar nicht, dass du das veröffentlicht hast. Und du hast auch deinen eigenen Podcast, New Work Man, der dieses Jahr ein bisschen auf Eis lag, aber auch auf Spotify und wahrscheinlich anderen Plattformen auch verfügbar ist und dann ab Januar wieder live geht und wo sich die Zuhörenden dann auf neue Folgen freuen können. Und wir haben uns kennengelernt über das The People Network, ein Netzwerk aus freiberuflichen Trainern und Coaches vor, ich glaube, circa 6 bis 7 Jahren muss das jetzt schon ungefähr her sein.
Ja.
Ne? Und wir haben auch gemeinsame Events facilitated, Online-Barcamps und gerade auch ein internationales Talentprogramm zusammengestaltet. Und was ich besonders schön finde, dass wir auch, also ich würde sagen, fast, ja, eigentlich war es auch nicht so wirklich so richtig privat, aber dass wir auch anderen Kontakt hatten über das Yoga-Wander-Retreat von dir, bei dem ich teilnehmen durfte im wunderschönen Wipptal und wo wir auch tatsächlich auf einen sehr, sehr hohen Berg zusammen um 4 Uhr morgens gestiegen sind. Und du den Wanderführer gespielt hast und den Yogalehrer und es war einfach wunderbar. Und ich erinnere mich noch ganz, ganz mit viel Freude und Entspannung daran zurück und freue mich natürlich, dass wir jetzt auch zum Thema New Work Man und Future Skills für die Männer hier zusammenkommen können. Also herzlich willkommen, Daniel. Wer bist du eigentlich darüber hinaus und was verbindet dich mit dem Thema?
Ja, vielen Dank euch für die Einladung in euren Podcast. Und ihr habt ja gerade schon gesagt, und es soll ja in der Folge vor allen Dingen um das Thema Männlichkeit und Skills für regeneratives Wirtschaften gehen. Und bei mir das allererste, was da entsteht, ist immer Reaktanz. Also ich finde das eigentlich blöd, weil ich denke so, okay, warum sollte das denn für Männer anders sein als für Frauen oder für irgendwelche anderen Gender-Spezifika, wie auch immer man sich da identifiziert. Und ich komme eigentlich daher, dass ich immer so auf Menschen relativ egalitär geschaut habe und das Geschlecht für mich eigentlich eine relativ weit nachgestellte Rolle gespielt hat. Ich habe auch schon immer einen sehr gemischten Freundeskreis gehabt und so. Und bin in meiner Tätigkeit als Organisationsentwickler, ob das jetzt, genau, wie man trotzdem gesagt, bei der SAP, und ich habe aber auch immer freiberuflich als Berater gearbeitet. Also ich war schon immer in mehreren Organisationen parallel unterwegs und bin auch gerade bei Covolution in der Beratung. Wir machen Transformationsprozesse. Und eigentlich egal, in welcher Organisation ich bin, natürlich in ganz unterschiedlichen Ausmaßen, gab es einen Eindruck, der sich immer wieder für mich erstmal so als Gefühl manifestiert hat. Irgendwie läuft es bei New Work-Prozessen, also wenn es darum geht, Macht dezentraler zu organisieren und Menschen mehr in die Selbstverantwortung zu bringen, ein bisschen leichter mit Frauen. Und irgendwie werden diese Prozesse auch öfter von Frauen nachhaltiger getrieben in Organisationen. Das war so ein Gefühl und das habe ich mit einem Freund, mit dem Giacomo, in Kontakt gebracht und der meinte, ah, interessant, weil der ist Achtsamkeitstrainer unter anderem. Meinte, aber ihn in den Seminaren sitzen immer 80% Frauen.
Stimmt.
Und dann Genau, dann haben wir uns erstmal nur dazu einfach ein bisschen ausgetauscht, so über ein paar Wochen, immer mal wieder so ein paar Gedanken-Ping-Pong gespielt und dann haben wir gesagt, wir müssen da mal etwas tiefer eintauchen, haben so eine Art Mini-Research begonnen und kamen 2,5 Jahre später mit dem Buch New Work Man da raus, weil was wir dann quasi in diesem Rabbit Hole gefunden haben, hat uns beide und auch speziell nochmal mich, trotz meines Psychologie, Wirtschaftspsychologie-Studiums, nochmal dachte ich, Wahnsinn, was es da alles an Erkenntnissen, Zusammenhängen gibt und wie wenig das Thema eigentlich gesellschaftlich diskutiert wird, aber wie krass die Effekte sind. Also da ist ein riesen Gap auch im öffentlichen Raum, weil das doch sehr, sehr wirkungsmächtig ist, je nachdem, wie wir als Mann oder Frau wahrgenommen werden wollen oder vielleicht auch als was anderes und was unser biologisches Geschlecht ist und wie wir dann erzogen werden und so weiter, sind einfach unglaublich tiefe Muster, die da wirken. Genau, und das ist wahnsinnig spannend, haben wir dann gemerkt und deswegen haben wir dann das Buch dazu geschrieben.
Cool. Ja, super, super spannend. Also vor allen Dingen, ich finde es total schön, dass du sagst, so eigentlich hast du eine Reaktanz entwickelt, also oder hattest du eine Reaktanz, dieses Thema so zu betrachten und zu sagen, so da gibt es Unterschiede und dann bist du aber per Zufall eigentlich mehr oder weniger darauf gestoßen zu sagen, ja, das ist vielleicht doch, da ist vielleicht doch mehr dahinter, als ich mir das vorher vorgestellt habe und dass du da tiefer gegangen bist und ich glaube auch, und Anne und ich, wir haben uns darüber schon viel unterhalten, dass es da große, große Unterschiede gibt. Und wir kennen auch viele Vorbilder, die das halt anders machen und bei denen dann halt, ja, gerade so Themen wie Selbstorganisation und New Work einfach auf eine andere Art und Weise funktioniert, weil man vielleicht auch dafür auch andere Skills braucht. Und da sind wir direkt beim, oder Anna will auch, glaube ich, noch was sagen. Ich sehe sie, sie den Mund aufmachen, genau. Bevor wir darauf eingehen, Anne, was hast du noch?
Genau, ja, Wilma und ich, wir tendieren eher dazu, von männlichen und weiblichen Qualitäten zu sprechen, weil wir auch immer wieder merken, genau wie du, Daniel, dass es einfach schwierig ist, Frau und Mann so zu unterscheiden. Also ich habe beispielsweise einen Mann, der sehr viele weibliche Qualitäten hat. Und bei dem würde ich halt sagen, funktioniert das Thema Selbstorganisation, ne, oder diese New Work-Themen wahrscheinlich besser als bei manchen Frauen, die mehr männliche Qualitäten sozusagen haben. Ne? Also von daher, aber von der Tendenz her, glaube ich, können wir einfach sagen, in den meisten Männern sind mehr männliche Qualitäten als weibliche vorhanden und in den meisten Frauen halt mehr weibliche als männliche. Und daher kommt das halt auch. Aber ich finde es total gut, dass du sagst, man sollte nicht so kategorisch zwischen Mann und Frau unterscheiden, sondern da auch vorsichtig sein und nicht diese Schubladen aufmachen, in denen sich dann manche vielleicht auch gar nicht wiederfinden oder wohlfühlen. Ne? Von daher ist das schon nochmal wichtig. Ja.
Ja, und da sind wir eigentlich mitten im Thema. Aber ich muss noch einen kleinen Disclaimer machen, weil ich mit Sicherheit in dieser Podcast-Folge immer mal wieder verallgemeinern werde, weil wir über Gruppen sprechen, also die Männer, die Frauen oder whatever. Vielleicht später noch über Länderkulturen oder so. Das kann natürlich und das ist im Einzelfall auch immer individuell und anders. Also es geht viel um Mittelwerte, und das ist natürlich stark verzerrend beim Individuum. Aber wenn wir uns die angucken, ist es trotzdem interessant, weil es halt gesellschaftliche Tendenzen deutlich macht, ne? Und so sehen wir auch, also es gibt ein hervorragendes Buch, für das ich immer gerne Werbung mache, von der Daphne Joelle, Das Gehirn hat kein Geschlecht. Das räumt unglaublich gut mit der ganzen Genderforschung auf und zeigt auch nochmal, dass wir, ne, das, was ihr jetzt vielleicht auch hinter weiblichen und männlichen Qualitäten, so Stereotyp ist das ja so, irgendwie Mann Durchsetzungs- und irgendwie sein Ding machen und Frau eher das Soziale und so. Ne? Das ist natürlich, das können beides in ungeteilt gleichem Maße natürlich Männer und Frauen. Das hat erstmal gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber in unserer Stereotypisierung verknüpfen wir das natürlich damit. Das führt dann dazu, dass wir zum Beispiel sehen, wenn wir uns Kleinkinder, Babys angucken, dass Frauen doppelt so schnell getröstet, also weibliche Kleinkinder doppelt so schnell getröstet werden und doppelt so viel mit ihnen gesprochen wird. Und das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, aber das macht natürlich was in der Entwicklung und auch in der sozialen Wahrnehmung davon, wie wir groß werden und wie andere mit uns interagieren. Also die erste Frage ist ja meistens, wenn, oder spätestens die zweite Frage, wenn ein neuer Erdenbürger auf die Welt kommt, ist es ein Junge oder ein Mädchen? Also es ist anscheinend extrem wichtig für uns und wir machen anhand dieser Unterscheidung, passen wir auch unbewusst Manche vielleicht auch bewusst, aber passen wir halt unbewusst auch ganz stark unser Verhalten gegenüber dem kleinen Wesen da an. Und das führt dazu, dass die psychologische Wirklichkeit, in der Jungs und Mädchen aufwachsen, erstmal unterschiedlich ist. Muss sie nicht zwangsweise sein, aber ich sage jetzt wieder im Mittelwert, ne? Und das führt natürlich dann auch im Leben dazu, dass eher bestimmte Verhaltensweisen akzeptierter sind und damit auch zusammenhängend bestimmte Kompetenzen wahrscheinlicher sind, ne? Es gibt in der arbeitspsychologischen Forschung von Thomas Malone, das ist ein Professor am MIT, das ist auch also wirklich fundierte, gute Forschung, auch mehrfach belegt, gibt es einen total interessanten Zusammenhang zwischen kollektiver Intelligenz, das ist die Fähigkeit von Gruppen, auf neuartige Probleme Lösungen zu entwickeln, also wo es noch keine Antworten für gibt. Das ist kreatives Potenzial quasi, was ja super wichtig ist für viele moderne Wissensarbeitskontexte insbesondere. So, und das korreliert in ganz hohem Maße mit Social Perceptiveness. Und das ist die soziale Wahrnehmungsfähigkeit von Menschen. Und die ist wiederum deutlich stärker bei Frauen ausgeprägt als bei Männern. Und das wird aber einzig allein auf die Sozialisierung zurück, ne, geführt. Also das hat jetzt nichts mit der Biologie oder so zu tun, weil Männer können das genauso gut wie Frauen. Nur Männern wird es tendenziell in ihrer Sozialisierung abtrainiert, diese sozialen Wahrnehmungsfähigkeiten zu zeigen. Das geht so weit, also das noch ein Beispiel, und dann, das ist wirklich beeindruckend, wie stark der Effekt ist. Es wird eine Studie gemacht mit zwei verschiedenen Gruppen und die kriegen die gleichen Gesichter und sozialen Situationen gezeigt und die sollen die einordnen, was sie da wahrnehmen können in der Situation. Die erste Gruppe bekommt den Test mit der Überschrift Informationsverarbeitungstest. Die zweite Gruppe bekommt den gleichen Test, wo oben steht soziale Wahrnehmungsfähigkeit oder soziale Sensitivität, irgendwie so ähnlich. Und das eine bedient quasi keinen Stereotyp, weil es einfach neutral formuliert ist. Das andere bedient einen weiblichen Stereotyp. Darüber wird natürlich nicht reflektiert, aber das ist die Unterscheidung der beiden Gruppen. Männer schneiden deutlich schlechter in der zweiten Gruppe ab, unbewusst. Ne, weil in der Psychologie nennt man das Stereotype Threat. Also unbewusst passe ich mein Verhalten an, weil ich in Gefahr stehe, den Männlichkeitsstereotyp in dem Fall zu verletzen. Und deswegen senke ich quasi meine Kompetenz, sozial wahrnehmungsfähig zu sein. Der gleiche Test mit einem anderen Label, neutral formuliert, führt zum gleichen Kompetenzverhalten von Männern und Frauen. Also, und da sehen wir, ne, ich finde, das ist so ein eindrückliches Beispiel, wie stark diese Rollenbilder von Männlichkeit, Weiblichkeit wirken, ne, auch im Arbeitskontext.
Total spannend, und ich glaube auch, das Thema Zukunftskompetenzen lässt sich auch definitiv nicht ganz von diesen Rollenbildern lösen, ne? Weil die halt, wie gesagt, wie du auch sagtest, in der Ent Entwicklung schon fest verankert sind und teilweise auch ganz unbewusst, was ganz unbewusst abläuft, ne? Und also, um mal so auf das Thema Kompetenzen auch nochmal zu schauen, also ich meine, wir wissen ja, das Gehirn ist. Also wir kennen ja die Neuroplastizität des Gehirns, und das Gehirn kann sich immer weiterentwickeln, auch bis ins hohe Alter. Das heißt, wir gehen jetzt mal davon aus, klar, Sozialisation und auch das, was man so in der Kindheit mitbekommt, ist sicher sehr, sehr stark, ne? Und gleichzeitig lassen sich aber ja auch Kompetenzen später noch bis ins hohe Alter aufbauen und auch verändern. Und wir ja in diesem Rahmen des Podcasts immer über das Thema Regeneration sprechen und auch sagen, da muss sich auch was verändern, auch gesamtgesellschaftlich, ja, weil nur weil wir da in so einer Sozialisierung auch vielleicht teilweise noch gefangen sind, die unbewusst abläuft, heißt das ja nicht, dass wir nicht tatsächlich auch was aktiv dafür tun sollten, damit sich dieses Rollenbild auch der Männer verändert, damit sich auch das Kompetenzverhalten oder die Kompetenzen, die dann sich in einem Verhalten ausdrücken, dass die weiterentwickelt werden, damit wir halt eine regenerativere Zukunft gestalten können. Punkt. Und letztendlich ist es ja so, dass wir auch häufig das den Zustand des Planeten damit verbinden, oder nicht damit verbinden, sondern dass wir den so ein bisschen darauf schieben, auch dass halt in der Vergangenheit Männer so regiert haben, wie halt Männer regieren würden und was wir eigentlich immer als männliche Qualitäten oder vielleicht auch Nicht-Qualitäten definieren würden. Ne? Also sehr stark durchsetzungsfähig, profitorientiert, ne? Vielleicht nicht immer sozial kompetent und wir haben ja gerade schon gesagt, es ist eigentlich ein bisschen unfair zu sagen, es sind männliche Qualitäten, weil es nicht unbedingt immer so sein muss. Das sind sehr große Stereotype. Und das gesagt, ist jetzt so ein bisschen die Frage an dich. Was sind das denn für Kompetenzen, Zukunftskompetenzen, die Männer brauchen oder mehr brauchen vielleicht, um eine regenerativere Welt mitzugestalten?
Also ich finde, eine Qualität dafür ist ja Caring. Also es muss mir irgendwie nahe gehen, in dem Sinne auch, und empfinden. Und das ist ja ganz stereotyp eine weibliche Qualität, was ganz stark mit der Mutterrolle verbunden wird. Und das Problem traditioneller männlicher Sozialisierung oder warum das für Männer dann so schwer ist, in eine gesunde Form davon zu gehen, ist, weil sich Männlichkeit ganz stark dadurch definiert, dass es das Gegenteil von Weiblichkeit ist. Also in dem Moment, wo ich weibliche Qualitäten zeige als Mann, weiblich konnotierte Qualitäten, entwerte ich potenziell meine eigene Männlichkeit. Also es ist ein Entweder-Oder-Spiel. Und das macht es unglaublich tricky für Männer, in diese Qualität zu gehen, auf eine Art und Weise, wie sie zum Beispiel Frauen konnotiert für sich nutzen und ja auch ganz gesund nutzen, auch im Sinne von Self-Caring, also ne, quasi die Selbstempathie. Und ich mache so ganz viele Töpfe auf, weil es so unglaublich viele Querbezüge gibt. Zum Beispiel Männer leben ja 5 Jahre kürzer als Frauen im Schnitt. Und einen großen Anteil daran hat, dass Männer sich weniger um sich selbst kümmern. Sie gehen weniger zur Vorsorge, sie gehen bei Problemen, ob das jetzt psychisch oder irgendwas, was ärztlichen Rat bedarf ist, sie gehen viel später. Wenn sie gehen, gehen sie in der Regel später und holen sich Unterstützung, profitieren aber sowohl von Vorsorge als auch von anderen Interventionen, sage ich mal, etwas fachlich, profitieren sie natürlich im gleichen Maße, weil die nicht geschlechtsgebunden sind. Vielleicht sogar mehr, weil in der Medizin ja immer alles am Normmenschen-Mann gemittelt wird, aber das ist ein anderes Thema.
Stimmt.
Aber Männer sind da ja unfassbar privilegiert, aber leiden natürlich auf ihre eigene stille Art und Weise dann darunter. Also, ne, diese Fähigkeit Self-Caring, die wird quasi im öffentlichen als auch im privaten Raum für Männlichkeit gedeckelt. Männlichkeit muss sich vom Weiblichen abgrenzen und Männlichkeit ist mit Nicht-Emotionalität verknüpft. Also ganz jetzt überspitzt, aber ne, irgendwie so Freudsche Psychologie oder so, irgendwie die nicht kontrollierbare Frau, die Natur, da kommt gleich auch irgendwann wieder der Bogen zur Regeneration, also ne, die Natur und, ne, und der Mann, das Rationale, Kontrollierte, was quasi die Natur unterdrückt oder geschafft hat zu domizieren, in dem Sinne, wie gesagt, jetzt etwas überspitzt ausgedrückt. Und daher aber rührend auch so dieses Stereotype, dass Männer nicht emotional sein dürfen oder können und beziehungsweise nicht zeigen dürfen. Das führt dazu, dass wir Männer häufig in bestimmter Art und Weise kodiert lernen, weniger Zugang zu unserer Emotionalität zu entwickeln, was ein ganz, ganz wichtiger Kanal ist für die Selbststeuerung und auch für die Selbstempathie. Und das brauche ich wiederum, um in diesen Self-Caring-Modus zu kommen. Und ich sage immer, die Empathiefähigkeit, die ich mir selbst gegenüber entwickeln kann, ist das Limit an Empathie, was ich für andere aufbauen kann. Weil ich brauche den inneren Resonanzraum, um quasi spiegeln zu können, was in jemand anderem passiert und es dann nutzbar zu machen in der sozialen Interaktion. Und wenn ich mir den nicht erlaube, dann kann ich gar nicht in ein authentisches, gesundes Caring kommen. Ich kann dann in eine Selbstaufopferung, ich arbeite mich tot für meine Familie kommen, aber dass ich halt wirklich diesen emotionalen Raum schaffe und wo auch Schwierigkeiten, Spannungen und so weiter gehalten werden, das ist ja eine ganz andere Frage. Also da geht es halt um diesen Emotional Body sozusagen. Und ich bin der Überzeugung, da gibt es auch Studienlagen zu, kann ich auch noch drauf eingehen, aber dass die Art und Weise, wie ich diese Selbstempathie ist die Empathie, die ich zu anderen aufbauen kann und ist auch die Empathie, die ich zu etwas Größerem, wie zum Beispiel der Erde und dem Planeten aufbauen kann. Und das heißt, wir haben die sozialen und die ökologische Dimension von Regeneration. Und Regeneration heißt ja in meinem Verständnis, dass ich quasi net positive anstrebe oder entwickle. Also, dass ich gucke, wie extrahiere ich nicht aus einem System, sondern wie baue ich in das System weiter auf, dass es weiter wächst und gedeiht in einem gesunden Kontext und auch mit einem gesunden Sinn. Und das steht quasi diametral zur männlichen Logik. Und deswegen ist
Wobei,
der, ja,
ja,
bitte.
nein, ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil du sagst, dass da männliche und weibliche Qualitäten halt clashen in einer gewissen Art und Weise oder dass das der Grund dafür ist, dass Männer denken, sie dürfen nicht diese weiblichen Qualitäten ausleben. Und gleichzeitig das, genau das, was du beschreibst, ist ja eigentlich beides. Also diese Empathiefähigkeit zum Beispiel für mich selbst und für die Welt, die kann ja oft auch, wenn sie übertrieben wird, zu Burnout führen zum Beispiel, zu Überforderung und dazu, dass ich eben nicht mehr klarkomme, wenn ich nicht schaffe, mich abzugrenzen. Das ist ja eine Fähigkeit, die Männer eher haben. Das heißt, im Grunde genommen brauchen wir eine Balance zwischen beidem. Wir brauchen die Balance zwischen den weiblichen Qualitäten und den männlichen Qualitäten oder Kompetenzen, Skills, wie auch immer man das dann nennen will. Aber wir brauchen beides, um eben diese Balance zu halten, auch zwischen eben der Fähigkeit, mich in andere reinzuversetzen, auch mich in mich selbst reinzuversetzen und gleichzeitig das aber nicht zu übertreiben und damit eben an die Grenze zu überschreiten. Ja, die mir selbst dann nicht gut tut oder die dazu führt, dass ich selber vielleicht auch krank werde. Ja.
Ja, also voll. Genau, dem würde ich auch gar nicht widersprechen. Nur so, jetzt kommt aus der Perspektive, wenn ich gucke, was brauchen regenerative Systeme und was fördert die Entwicklung von regenerativen Systemen und ich gucke mit dieser Brille traditionelle Männlichkeit da drauf, wo entsteht da die Spannung? Und das ist halt für mich vor allen Dingen dieses, ne, Empathie, Caring, also durch die Selbstempathie in diesen Caring-Modus schalten zu können, ohne meine eigene Männlichkeit dabei zu verlieren, wenn ich mich so identifiziere oder wie auch immer. Ne? Ich sag mal, ganz am Ende steht die Frage so, wie können wir eigentlich diese Vorstellung von Geschlechterrollen und die enge Verknüpfung mit Verhaltensweisen, wie können wir die deutlich entspannen? Auflösen ist, glaube ich, utopisch, aber wie können wir die deutlich entspannen, damit ein Mensch in sein Potenzial, in sein volles Potenzial unabhängig von seinem Geschlecht kommen kann.
Total spannend, weil du hast ja auch gesagt, dass Männer häufig ein Problem damit haben, weil sie halt denken, dass sie ihre eigene Männlichkeit dadurch verlieren würden. Was bedeutet das denn für dich? Also wie müssen oder wie können Männer, dürfen Männer vielleicht die Kompetenz Caring oder die Qualität Caring für sich neu interpretieren, um halt oder während sie immer noch ihre eigene Männlichkeit dabei bewahren können. Weißt du, was ich meine? Also wie sieht quasi ein Caring-Modus in der neuen Männlichkeit eigentlich aus?
To be defined by yourself.
Ja.
Also das müssen, ich meine, der sieht ja für jeden Menschen, der sieht ja auch für Frauen untereinander anders aus und auch in gemischten Gruppen und für Männer und ich kann auch mit einem Freund natürlich irgendwie in einen sportlichen Wettkampfmodus gehen und das kann eine unglaublich liebevolle Beziehung gleichzeitig sein und das kann gleichzeitig für mich von oder das kann nach außen total komisch männlich aussehen, Stereotyp in dem Sinne, ne? Da gibt es ja ganz, ganz viele Wege. Und ich will die gar nicht bewerten in dem Sinne. Was es wenig gibt für Männer aus meiner Erfahrung ist Räume, in denen, also die müssen wir halt kreieren. Wir müssen diese Safe Spaces tatsächlich wirklich kreieren. Die schaffen, ist jetzt wieder natürlich eine grobe Verallgemeinerung, aber für Frauen ist es völlig legitim, miteinander zu sprechen, auch öffentlich und irgendwie über emotionale Themen zu reden und was sie gerade beschäftigt und wo es irgendwie wehtut und was einen frustriert oder so. Männer dürfen das auch, aber primär über den Kontext Arbeit, also wie irgendein Chef oder was auch immer irgendwen nervt. oder von mir aus über Fußball. Da ist das dann geboxt möglich. Da dürfen Männer auch weinen und schreien und was weiß ich, ne? Aber wenn es dann darum geht, okay, wie kann ich eigentlich meine, vielleicht meine also Partnerschaftsbeziehung, was beschäftigt mich da? Wie geht es mir eigentlich vielleicht in meiner irgendwie Vaterrolle oder wie geht es mir irgendwie damit, dass in meiner Familienkonstellation oder mit Freundschaften irgendwie Schwierigkeiten bestehen und so. Also das, diese Gespräche finden halt, wenn dann nur sehr, sehr geboxt, also sozusagen abgekapselt statt. Und ne, also ich habe einen guten Freund von mir, der auch sozial sehr sensibel ist. Und der hatte eine Trennung mit Mitte 30 und hat mir davon erzählt und meinte am Ende des Gesprächs, meint er, krass, ich habe einfach noch nie über sowas geredet, mit Mitte 30. Also und ne, das ist halt, nagelt mich nicht auf die genaue Zahl fest. Ich glaube, es waren irgendwie 78, 82 plus minus 80% der Männer, die ihre Partnerin verlieren, also früh verwitwen, verlieren ihre einzige emotionale Ansprechperson. Also das mag sicherlich auch mal bei einer Frau oder bei Frauen so sein, das ist gar keine Frage. Aber wenn wir uns das im Mittelwert angucken, ich kenne da jetzt keine umgekehrte Zahl, ne, bei Frauen, aber dann würde mich das sehr wundern, wenn das auf einem ähnlichen Niveau wäre.
Und du bist ja durch deine Recherchen, auch durch den Podcast, viel in Kontakt mit Männern, auch Männern, die vielleicht schon einen neuen Weg eingeschlagen haben. Was sind denn da so, weil du beschreibst sehr viel, warum es schwierig ist für Männer, sich damit
Ja.
auseinanderzusetzen mit sich selbst. Aber es gibt ja auch Männer, die das schaffen. Und was sind so, hast du da vielleicht so ein paar Tipps, was man machen könnte als Mann oder was andere Männer vielleicht machen, um sich dem Thema vielleicht auch anzunähern, weil es ja, wie gesagt, schwierig ist und gesellschaftlich auch nicht unbedingt oder noch nicht so akzeptiert. Was könnte man da konkret tun?
Also meine Erfahrung ist, es gibt eigentlich zwei Tore der Veränderung. Das eine ist Krise, ich fahre gegen die Wand und habe halt irgendwie, ich merke halt, es geht halt nicht. Stichwort, ne, Anne meintest eben auch Burnout, ne? Oder keiner, es kann ja alles Mögliche sein. Eine Beziehung bricht auseinander, whatever. Also, und durch dieses unerwartete Aufknallen irritiert sich mein System so sehr. Und wenn ich dann vielleicht Einfluss habe von irgendeiner Sphäre, kann halt eine Öffnung passieren. For good or for worse. Es kann ja auch sein, dass jemand in die Hände der AfD getrieben wird. Und das andere ist Information darüber. Deswegen ne, rede ich auch, also mir ist das total bewusst. Ich habe jetzt so ganz viel über die negativen Auswirkungen gesprochen. Aber die sind so wenig bekannt. Die sind so wenig im Diskurs. Auch, also Männer haben einen viel, viel größeren CO2-Fußabdruck als Frauen. Gleichzeitig sind Frauen viel stärker vom Klimawandel betroffen als Männer. Also das ist einfach super unfair. Es gibt ja also die ganzen strukturellen Diskriminierungen und Schräglagen durch die ganzen patriarchalen Strukturen, die wir haben, die führen halt zu unfassbar viel Ungerechtigkeit und Leid, was öffentlich sichtbar ist. Und sie führen auch zu ganz viel verstecktem Leid, insbesondere auch bei Männern, auch, nicht nur, auch bei Männern. Und darüber wird halt gar nicht gesprochen. Und deswegen versuche ich das so ein bisschen hochzuholen, um es halt besprechbar zu machen und zu informieren. Und vielleicht rührt es den einen oder anderen an und der sagt, ah, das macht was mit mir. Ich, zum Beispiel, jemand aus meinem erweiterten Bekanntenkreis hat auch jemanden in der Familie verloren, hat das Buch gelesen und hat sich dann gefragt, warum habe ich mir eigentlich keine Psychotherapie gegönnt, als ein nahes Familienmitglied gestorben ist, aber meine weiblichen Familienmitglieder haben das alle gemacht. Und das ist genau der Punkt, glaube ich, wo ne, durch das Informieren und Verstehen und Sortieren Neugierde entsteht oder die Frage entsteht, kann ich da anders in mein Potenzial kommen und besser mit mir umgehen? Und meine Hidden Agenda ist ja, dass die Menschen dann auch besser mit anderen Menschen und mit der Welt umgehen. Aber das habe ich nicht gesagt.
Naja, und letzten Endes auch, also ich meine, häufig wird ja auch Männlichkeit mit Erfolg verbunden, ne? Also um erfolgreich zu sein, muss ich besonders stark, besonders männlich, besonders durchsetzungsfähig sein. Und ich glaube auch, das, was du ja machst mit deinem Podcast, ist quasi auch Männer in den Vordergrund zu stellen, die wirklich sehr erfolgreich sind, und gleichzeitig auch eine ganz andere Art und Weise, wie das halt in diesem typischen patriarchalen Strukturen oder Vorstellungsweisen als früher so war. Und da ist für mich auch so ein bisschen die Frage, kannst du da mal so zwei oder drei Namen nennen von Männern, die du da besonders cool fandest, weil du sagst, wo du sagst, die machen das irgendwie auf eine andere, vielleicht auch weichere Art und Weise und sind trotzdem damit erfolgreich?
Ja, wir sagen ja immer unperfekte Vorbilder im Podcast, weil wir, das ist so, es ist ja eine ganz menschliche Reaktion, okay, wenn wir sagen, so, okay, das sind die blöden Sachen, sage ich mal gerade, so die negativen Auswirkungen auch für uns Männer. Was machen wir denn jetzt dann stattdessen? Und es hat eine ganz hohe Attraktivität natürlich zu sagen, okay, so muss es jetzt sein, ne? Wir haben uns von diesem Schablon, von dieser quasi Lösungsschablone, haben wir uns total gelöst oder sehr stark gelöst zumindest. Das nur als Hintergrund, weil wir sagen so, Männlichkeit darf ja auch divers sein.
Absolut.
Das also und ich fand, also deswegen, ich greife mal gerade nur so ein, zwei Sachen raus. Wir haben ja im Buch der Waldemar Zeiler, das ist der Gründer von Einhorn und jetzt von Ping Pong, Ding Dong Tischtennis in Berlin. Also der ist ja ganz umtriebig immer so und auch in der Startup-Bubble ja dann durchaus erfolgreich gewesen. Und die Startup-Bubble ist ja eine unglaublich männlich dominierte und kulturell männlich gefärbte Szene. Und ich fand das total berührend, wie er dann auch erzählt hatte, dass er sich. Dass er so eine Erfahrung hatte in einem Weiterbildungskontext, wo er nur in einer Männergruppe war und gemerkt hat, krass, wenn ich nur unter Männern bin, das fühlt sich total komisch an. Da habe ich Angst, meinte er, glaube ich, sogar. Und da mal hin, also das fand ich total cool, dass er das so für sich formuliert hat und dann auch gesagt hat, und da mal hinzugucken und zum Beispiel, was wirkt denn da in mir? Welche biografischen Erfahrungen und welche Annahmen darüber, wie Männer eigentlich sind? Stichwort Konkurrenz. Bisschen veraltet würde man vielleicht sagen, Hahnenkampf oder so. Ne? Und dass ich mit diesen Vorannahmen ja diesen anderen Menschen begegne und das mit in den Raum hole und dass das vielleicht vielen anderen ja ähnlich geht in ihrer eigenen Art und Weise und dass dadurch natürlich eine ganz bestimmte Form von Dynamik auch in solchen Gruppen entsteht oder wahrscheinlicher ist zu entstehen. Und also, ja, wir haben auch mit dem Axel Dubinski im Podcast gesprochen, der hat ganz lange mit der Kathol also in der also als Katholik in der katholischen Kirche Organisationsentwicklung gemacht, ist aber heute Traumatherapeut, weil er gemerkt hat, dass eigentlich diese ganzen strukturellen Entwicklungen mit diesen ganzen ganz krass patriarchalen Strukturen in der katholischen Kirche eigentlich ganz viel Trauma irgendwie auslösen und dadurch Entwicklung gar nicht ermöglichen, weil ein Trauma ist ja so eine Art Freeze-Zustand, verkürzt gesagt. Und das ist quasi das Gegenteil von Entwicklung, weil die Bewegung aus guten Gründen eingefroren ist. Und ich die aber in einem anderen Kontext wieder auflösen muss. Und das nur als zwei Beispiele vielleicht, wo ich das total spannend fand, wo Leute ihre eigene Erfahrung genutzt haben, um zu sagen, okay, was ist denn da drin und wie kann ich das vielleicht transformieren und für mich sogar zum Guten nutzen?
Also am Ende des Tages ist es halt ein sehr individueller Weg. Und ich fand das, was du gesagt hast, sehr schön, die unperfekten Vorbilder. Die Gefahr ist halt immer, dass man versucht, sich Vorbilder zu suchen und dann zu kopieren, was diese Menschen eben gemacht haben, was vielleicht gar nicht für den persönlichen Kontext so angemessen oder relevant ist und was auch nicht zielführend ist. Von daher, es ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, sich Inspiration zu holen und einfach zu schauen, okay, an welcher Stelle resoniert etwas mit mir und wo sehe ich mich vielleicht auch selber und was sind meine eigenen Schritte auch, weil es soll ja auch am Ende des Tages authentisch sein. Und jeder Mensch ist eben anders und am Ende des Tages, wenn ich nur kopiere, was andere machen, dann wirkt es vielleicht auch weder für meine Mitarbeitenden noch für meine Familie noch für meine Kollegen, mein ganzes Umfeld irgendwie authentisch, ne? Gibt es
Vielleicht,
denn,
wo
ja,
wir
Wilma?
gerade über Authentizität und eigene Schritte sprechen, ich fände es super spannend, Daniel, mal von dir zu hören. Du hast dich ja jetzt schon recht lange mit dem Thema beschäftigt. Was hat sich denn in der Zeit für dich verändert? Wie guckst du vielleicht auf dich anders? Was sind so Kompetenzen, wo du sagst, die sind für dich besonders wichtig oder relevant und die sind vielleicht auch noch ausbaufähig im Sinne einer regenerativeren Welt? Oder sagst du, nee, ich bin eigentlich schon ganz gut in der Balance zwischen in Anführungsstrichen männlichen und weiblichen Qualitäten. Da gibt es eigentlich nicht so viel zu verändern.
Nee, das ist ja ein kontinuierlicher Tanz. Und ich habe vielleicht durch meine Biografie, das ist ja auch immer im Kontext der eigenen Biografie zu verstehen, mit ihren Limitationen und Möglichkeiten. Und was für mich durch diese Befassung mit dem Thema so intensiv in den letzten Jahren auf jeden Fall ganz krass geworden ist, ich habe halt eine, ich sehe halt viel mehr Details, wenn ich im öffentlichen Raum oder wenn ich im Arbeitsraum oder auch in meinem Partnerschaftsraum mit meiner Partnerin bin, wo ich sehe auf einmal Muster, die ich vorher nicht erkannt habe. Ich sehe viel mehr, wo Männer, ich kann viel besser verstehen für nichtmännliche oder Personen, die sich nicht männlich identifizieren, wo überall eigentlich Übergriffe stattfinden oder wo kein Raum gegeben wird. Ich glaube, ich hatte schon immer ein einigermaßen gutes Gespür dafür, weil ich auch in einer, ich bin in einer sehr, also zum einen sehr egalitären und aber auch in einer sehr stark weiblichen Familie groß geworden, auch nur in Anführungsstrichen primär mit meiner Mutter und meiner Schwester. Und also das, ne, wenn man was Neues lernt, man sieht einfach viel mehr Details, das wie wenn man ein Instrument hört und man hört auf einmal das Instrument, wenn man Musikstücke hört. Und das andere ist natürlich das, oder für mich zumindest, dass ich in meinem Umfeld anders nochmal sehe, wie auch in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis und auch im Arbeitskontext, wie sich Menschen in diesen Mustern die ganze Zeit selbst bestärken. Und ich will da gar niemanden verändern, aber ich sehe dann oft natürlich den Zusammenhang in der Auswirkung, auch wenn es jetzt um Führungskräfteentwicklung oder Transformation von Organisationen geht. Da gibt es einfach direkte Zusammenhänge, die sehr ersichtlich sind, wenn man einmal sich ein bisschen mehr damit beschäftigt hat. Und ich finde es total wichtig, Wilma, was du gerade angesprochen hast, nochmal so dieses Authentische. Genau, wir. Weil auch gerade in einem Trainingskontext, Wilma, wo wir ja auch beide unterwegs waren, wo es unter anderem um emotionale Intelligenz bei mir ging, mit Führungskräften dran zu arbeiten. Und es muss ja jetzt nicht jede Führungskraft emotional intelligent immer agieren, aber ich sollte trotzdem ein Grundverständnis dafür haben. Ich brauche quasi so eine Art Basislevel und von dem aus kann ich ja dann gucken, okay, was ist gut für mich? Genauso wie ein Grundlevel an Strukturiertheit mit Sicherheit jeder Person hilft, etc. Und da ist es, glaube ich, um auch diese regenerative Idee, die kann ich ja kognitiv verstehen, und die regenerative Idee ist, glaube ich, die notwendige Idee für diese Zeit. Aber ich muss sie, glaube ich, auch emotional erfassen können, ein Stück weit. Und dafür brauche ich einen Raum, und der muss in mir entstehen.
Das stimmt.
Das hast du schön gesagt, das emotionale Erfassen der regenerativen Idee, das gefällt mir sehr gut. Hast du denn für die Zuhörenden vielleicht noch Tipps für die Vertiefung, also für diejenigen, die jetzt vielleicht Feuer gefangen haben, für die Männer, aber auch die Frauen, die sagen, ich würde gerne da tiefer einsteigen in das Thema neue Männlichkeit. Ich meine, wir haben ja auf jeden Fall deinen Podcast, den wir verlinken können, und deine Bücher. Gibt es darüber hinaus noch Quellen, die du ans Herz legen kannst?
Ja, also im New Work Man Buch haben Giacomo und ich versucht, dem Anspruch gerecht zu werden, das irgendwie klein lesen, also überschaubar leserlich auf engen Raum zusammenzufassen. Und ich kriege zumindest sehr viel positives Feedback. Also das freut mich natürlich, wenn das jemand lesen mag. Und ich glaube, der beste Tipp, den ich geben kann, ist wirklich, mit Menschen zu sprechen. Also für Männer ist es erstmal mit Frauen oder gerne auch anderen Gender-Identitäten zu sprechen und mal deren Sicht der Welt wirklich zu verstehen und mal zu fragen, was die Beobachtungen von der Partnerin oder einer Freundin sind oder einer Arbeitskollegin, wie eigentlich aus der Perspektive Männer agieren in bestimmten Kontexten. Weil das ist aus der eigenen Wahrnehmung häufig gar nicht bewusst. Und das kann total spannend sein. Und da quasi das vielleicht als Eintrittspforte mal zu nehmen und zu gucken, wie gehen wir Männer eigentlich mit unseren Privilegien um, die wir strukturell einfach dadurch haben, dass wir insbesondere weiße Männer natürlich sind. Und da steckt ganz viel Entwicklungspotenzial, neben dem gesellschaftlichen Entwicklungspotenzial, da steckt einfach ein unglaublich großer Entwicklungsraum für uns selbst drin als Menschen.
Danke dir. Vielen, vielen Dank dafür.
Wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen auf das Gespräch zurückschauen und noch mal zusammenfassen, was wir so gemeinsam erforscht haben, vielleicht können wir noch mal eine kleine Zusammenfassung geben. Ein paar Punkte, die bei uns noch hängen geblieben sind. Magst du starten oder soll einer von uns starten, Daniel?
Also gerne wer von euch, dann können
Ich
wir
melde
vielleicht
mich
ein paar Punkte
direkt, weil,
zusammenlegen.
genau, weil ich mir einen wunderschönen Satz tatsächlich mitgeschrieben habe, sogar, der, wie ich finde, das ganz gut zusammengefasst hat, was du vorhin zum Thema wirklich auch Kompetenzen von der regenerativeren Welt gesagt hast. Und zwar habe ich mir mitgeschrieben, durch Selbstempathie, also es geht darum, durch Selbstempathie in den Caring-Modus zu kommen, ohne die eigene Männlichkeit zu verlieren. Und das ist eigentlich so dieser Widerspruch, der eigentlich aufgelöst werden muss erstmal, ne? Also zu gucken, wie kann ich das Selbstcaring und das Caring für mich als Mann definieren, sodass ich mich mit meiner eigenen Männlichkeit eigentlich noch wohlfühle und gleichzeitig aber halt mehr Raum für diese per se, ja, oder das, was wir halt für diese weibliche Qualität nennen. Ne? Also auch wenn weiblich und männlich wieder Label oder Stereotype sind. Genau. Das habe ich mir mitgeschrieben. Das fand ich eigentlich wirklich sehr zentral. Und dann auch, ja, das ist halt immer noch ein Hauptaspekt ist, dass diese Abgrenzung von Männern und Frauen halt da ist und dass Männer sich halt auch von Also, dass sie sozialisiert wurden, dass sie sich von Frauen auch abgrenzen, in Anführungsstrichen müssen. Und dass das halt, dass es erstmal um dieses, und jetzt Mindset ist immer wieder so ein Bullshit-Wort irgendwie, aber dass es echt um dieses Mindset auch geht und zu gucken, wie können wir eigentlich mehr dahin zu gehen, das ein bisschen aufzulösen, weil bevor sich das nicht auflöst, wird es halt auch schwierig, Menschen oder Männer vor allen Dingen dazu zu bringen, sich auf diesen Entwicklungsweg zu machen. Ja. Genau, das ist so ein bisschen, was ich mitgenommen habe.
Ja, und der Entwicklungsweg ist halt sehr individuell. Der ist eben nicht, es gibt keine Lösungsschablone, da muss jeder für sich den richtigen Weg finden auch, auch anhand von Vorbildern, von Inspirationen und so weiter. Aber eben,
Safe
es ist
Spaces.
genau Safe Spaces, aber es ist der eigene Weg. Und es geht auch da wieder um Diversität und wieder nicht um Stereotypen. Wie muss ich jetzt als neuer Mann sein? Es gibt den neuen Mann nicht, sondern es gibt einfach nur, du hast es vorhin am Anfang auch gesagt, das Gehirn hat kein Geschlecht. Also im optimalen Fall sehen wir uns einfach als Menschen neutral, die ihr Potenzial entwickeln wollen. Und in bestimmten Bereichen, sowohl Männer und Frauen, haben halt Potenziale, die nicht ausgeschöpft sind, weil man immer in diesem Spannungsfeld ist zwischen männlichen und weiblichen Qualitäten, das Gefühl hat, die widersprechen sich und eigentlich ergänzen die sich und wir brauchen eben auch beide, auch für die regenerative Entwicklung. Wir haben da vorhin darüber gesprochen, dass wir, wenn wir in der Empathie beispielsweise zu sehr versinken und zu empathisch werden, uns nicht mehr abgrenzen können und dann das eben auch nicht gesund ist. Das heißt, auch da sieht man wieder, wir brauchen die Balance.
Ja. Ja, und das ist, ich stelle noch einen dritten Punkt vielleicht daneben. Das ist immer so ein Abgleich auch, ne, weil wir haben jetzt einmal so einen sehr kondensierten Flug gemacht durch so gesellschaftliche Muster und das hat aber am Ende irgendwie ganz viel mit uns individuell immer auch zu tun. Und ich finde. Also die Frage ist ja vielleicht für jeden persönlich so, die irgendwie total spannend ist am Ende, so ist, wie kreiere ich eigentlich immer wieder Gender-Identität? Das klingt jetzt so unfassbar akademisch, aber wo handle ich irgendwann raus, dass ich jetzt Mann oder Frau oder irgendwas anderes bin und ganz bewusst das markieren möchte? Und da dann nochmal ne, immer so zu sagen, okay, wie kann es denn auch anders sein? Wie kann es vielleicht ein bisschen flexibler sein oder so, oder mu muss das so sein? Fragezeichen. Ne? Ich will das gar nicht beantworten, aber es ist halt schön, wenn Potenzial öffnet.
Absolut. Wunderbar, Daniel. Ich glaube, wir könnten noch ewig weitersprechen und wir werden sicher auch bald noch mal eine neue Folge, eine weitere Folge anschließen. Aber da wir ja in unserem zeitlichen Rahmen auch gerne bleiben wollen, ist das jetzt schon Tag? wirklich das Ende des Gesprächs kaum zu glauben. Die Zeit ist so schnell verflogen und ich freue mich total, dass wir freuen. Und das ist so ein super spannendes Gespräch auch für uns war, in dem wir ganz viele neue Dinge gelernt haben. Und auch für alle Zuhörenden, wenn ihr mehr über Daniel erfahren wollt und euch vernetzen möchtet, dann schaut auch gerne in die Shownotes, da werden wir alles verlinken. Und natürlich freuen wir uns auf die weitere gemeinsame Reise durch die Future Skills auf dem Weg zu einer regenerativeren Welt mit euch. Und wenn euch der Podcast weiterbringt, dann abonniert ihn sehr, sehr gerne und hinterlasst uns auch gerne eine positive Bewertung. Ansonsten bleibt mir nichts anderes, als zu sagen, vielen, vielen Dank, lieber Daniel, dass du heute dabei warst. Und bis bald, eure Twins.
Dankeschön.